Sie sprachen gestern, eine Frau Hulk, läuft ein Aufnahmegerät mit? Sie sprachen gestern von Überbewusstsein und Unterbewusstsein. Mhm. Und da hätte ich ganz gerne noch mal einen nachhelfenden Satz zum Verständnis, weil ich da irgendwie die Unterscheidung noch nicht nachzuvollziehen vermag. In dem Sinne, weil doch hinter allem äußerlichen Ausdrücken doch ein geistiger Ursprung steht. Was ist jetzt übersinnlich, was ist jetzt überbewusst, unterbewusst?
Alle Fähigkeiten sind überbewusst.
Ja, das sagten Sie gestern.
Ja.
Aber Sie sprachen auch von Unterbewussten.
Ja, das sind Formungen. Da kommen wir jetzt darauf. Also unsere Aufmerksamkeit, wenn alles gut geht, dann nimmt sie Formen an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, meine Aufmerksamkeit nimmt die Formen des Inhaltes an, was ich ausspreche. Ja? Und solange diese Formen Bedeutung haben, Sinn haben, das ist jetzt eine irrsinnig schwierige Sache. Was heißt Sinn und Bedeutung? Ich kann es Ihnen leider nicht erklären. Sinn ist, was verständlich ist. Ja? Kann man so sagen. Bedeutung ist, was verständlich ist. Auf welcher Ebene verständlich? Das ist eine ganz große Frage. Weil wenn ich zum Beispiel nur in die Musik hinein koste, hat Musik, sagt uns Musik etwas oder nicht? Ja, ich sage, für mich sagt Musik viel mehr als alles, was im Denken vor sich geht. Wenn Sie jetzt fragen, und was sagt die Musik dir? Dann sage ich, sie sagt sich. Ich kann es nicht in Worte fassen, was die Musik sagt. Ja, das wäre natürlich eine fantastische, tragische Situation, wenn das in Worte fassbar wäre, was, sagen wir, die zweite Sinfonie von Brahms sagt. Ja, dann brauchten wir überhaupt keine Musiker, wir brauchten nur einen Musikologen. Und er würde das alles erzählen. Ja, alles geht nicht. Trotzdem, ich sage nur, verständlich, für mich ist die Musik ebenso wie ein Gedanke. Und manchmal auch so ist verständlich ein Bild malen oder ein Standbild. Ja. Wobei ich auch nicht sagen kann, was verstehe ich denn. Es gibt höhere Verständnismöglichkeiten als unser Denken. Was will ich damit sagen? Wir werden dann noch das tun müssen. Woher kommt das Denken? Was steht hinter dem Denken? Das ist eine sehr interessante und eigentlich einfache Frage. Aber jetzt zurück. Unsere denkende Aufmerksamkeit nimmt Denkformen an. Solange diese Sinn haben, das heißt für uns verständlich sind, ohne weiteres kann die denkende Aufmerksamkeit sich dem entkleiden und kehrt zurück in die Freiheit. Ein Gedanke ist da, die Aufmerksamkeit nimmt diese Form, Gedankenform an, und dann kommt der nächste Gedanke. Und inzwischen im Übergang wird die Aufmerksamkeit, die denkende Aufmerksamkeit frei. Das verstehe ich. Nun, es gibt, so ist es auch im Fühlen. Für das Fühlen gibt es auch, der Steiner hat einen Ausdruck geprägt, Gefühlsidee. Was für das Denken Idee und Begrifflichkeit ist, so etwas gibt es auch für das Fühlen. Ja. was man nicht mit Worten oder durch Denken erfassen kann. Aber es gibt diese Sinnvolligkeit auch für das Fühlen. Das ist, kann sinnvoll sein oder nicht. Und besonders für das Fühlen gibt es Formen, die keinen Sinn haben. Ich sage Ihnen so eine Form, das ist die Egoität selbst. Das ist eine der Urformen, die nicht kommunikativ sind, anders gesagt, nicht verständlich sind. Das ist nicht etwas, was man versteht, sondern man erleidet es. Die anderen erleiden es auch. Das ist eine sinnlose Form, obwohl sie einen Namen hat. Ja? Aber natürlich ist auch die Egoität total individuell. Man kann sagen, alles am Menschen ist eigentlich individuell. Sie wissen heute, auch die körperlichen Krankheiten beginnen, und das haben die Ärzte längst wahrgenommen, dass sie individuell sind. Also meine Lungenentzündung ist nicht Ihre Lungenentzündung. Das heißt auch nicht auf dieselbe Weise heilbar, sondern individuell, ganz individuell. Ich glaube, mein letztes Buch geht über die Heilungen im Neuen Testament. Es sind lauter individuelle Heilungen. Höchst individuell. Der eine wird so geheilt und der andere so. Ja, und es ist nichts Gemeinsames. Naja, also es gibt Formen, die keine Bedeutung haben, die man nicht verstehen kann, weder gedanklich, denkerisch verstehen kann, noch im Fühlen verstehen kann. Das sind die unterbewussten Formen. So eine Form, Urform, ist die Egoität selbst. Alle die verständlichen, bedeutungsvollen Formen, die sind kommunikativ, die sind dazu da, dass ich das mitteile. Das kann ich nicht mitteilen. Das sind nicht verständlich. Die Deutungen, die diese Formen erleiden durch die verschiedenen psychologischen Theorien, ja, die sind aufgeprägte Namen, nicht Verständnisse. Und das ist auch bezeichnend, das war meine Urerfahrung so mit 19 Jahren oder 18 Jahren, dass ein Symptom, ein Traum, ein Märchen durch die verschiedenen psychologischen Theorien gleichmäßig gedeutet werden kann. Das heißt, man kann konkret war das ein Buch, es war eine rosenkreuzerische Märchen, eine Peregrination, also ein Wandermärchen. Das wurde gedeutet nach Freud, nach Adler, nach Jung und noch auf eine anagogische Weise, die ungefähr der anthroposophischen entsprechen würde. Alle Deutungen waren perfekt. Verstehen Sie das? Also die passten auf das Märchen wie ein Handschuh auf eine Hand. Nach Maß. Ja. Nichts blieb draußen. Kein Detail, keine Einzelheit. Das hat mir dann gesagt, alle Deutungen sind falsch. Das war mein Resümee. Und auch des Autors übrigens. Und das heißt jetzt, eigentlich die eine Theorie erklärt ein Symptom so, die andere erklärt dasselbe Symptom auf eine andere Weise. Hat auch andere Namen. Ja. So. Das heißt, es wird Sinn, es wird Bedeutung dem zugeschrieben, was keine hat. Und entsprechend verändern sich auch die Symptome. Die sind ja absolut nicht fest. Ja, wer da ein bisschen sich auskennt, der weiß, also ein Symptom kann geändert werden, auch durch die Therapie. kommt woanders dann heraus. Ja, so. Also die nicht sinnvollen Formen, die bilden das Unterbewusste. Anfangen mit diesem Mich-Fühlen, das auch der Kern der Egoität bildet und das nicht mitgeboren ist, sondern das entsteht, ich sage jetzt normalerweise, wobei ich nicht weiß, was normal ist heute, nicht nur ich weiß es nicht, die Psychologen, also die besseren Psychologen, wissen es auch nicht. Ein Kinderpsychologe jetzt in der Schweiz, Remo Largo, ich glaube Basler Universität, Professor, wurde gefragt, was heißt ein normales Kind? Ja, sowas gibt es nicht. Jedes Kind ist so normal, wie es ist. Es gibt keine Linie, wo man ziehen kann und sagt, links ist normal, rechts ist nicht normal. Nicht mehr. Ja. Wir waren noch vor 50 Jahren ganz sicher, dass es sowas gibt, wie normal. Das ist eine Konvention. Also, das Unterbewusste ist eine Bildung von Gewohnheiten, Formen, die nicht deutbar sind, nicht Bedeutung haben, nicht sinnvoll sind, nicht kommunikativ sind. Es fängt mit der Egoität an, die ist absolut nicht kommunikativ. Das ist das Gegenteil.
Da habe ich noch eine weitere Frage stellen dazu, die jetzt entstanden ist. Heißt das, ist das jetzt ein Absolutheitsanspruch oder ist das jetzt wirklich unser jetziger Status, dass in anderen, späteren Menschheitsentwicklungen dieses oder Elemente aus dem Unterbewussten dann im Überbewussten dann zu finden wären, dass sich das wandelt?
Also so nicht. Also von selbst wandelt sich das nicht. Also ich muss noch dazu etwas sagen. Woraus entstehen diese Formungen, diese unterbewussten Formungen? Das ist eine Frage. Der Mensch hat freie Aufmerksamkeitskräfte von zwei Seiten her. Ja, das wäre sehr gut, wenn Sie das öffnen, weil es beginnt jetzt so dick zu sein, die Luft nämlich. Wenn Sie in den Kühli setzen, bin ich dorthin. Es gibt, wenn wir jetzt, wir müssen das ein bisschen menschenkundig, die ganze Sache. Und natürlich ist es so, dass der Mensch von zwei Seiten her geboren wird. Einmal die geistige Wesenheit, die sich bei dem Empfängnis oder bei der Geburt oder unterwegs, vielleicht ist das das Beste, unterwegs mehr und mehr verbindet mit der biologischen Leiblichkeit. So gibt es Leiblichkeit, ich sage absolut absichtlich nicht Körper, sondern Leiblichkeit. Dazu gehören die gegebenen Geformtheiten. Das heißt, nicht nur der physische Leib, sondern das, was man so Lebensleib nennt, was das Leben und das Wachstum, das regelmäßige Wachstum besorgt. Und dazu gibt es noch den Empfindungsleib, das, sagen wir, eine Reaktionsweise ist, was die Biologie steuert, je nach Befinden. Das heißt, wenn Sie erschrecken, da geschieht durch den Empfindungsleib geschehen sehr große Wandlungen, Veränderungen in Ihrer Biologie. Zum Beispiel, mehr die Chemie des Blutes, des Gehirns, Puls, Blutdruck und so weiter, ohne ihr bewusstes Zutun. Man kann das bewusst gar nicht machen, gewöhnlicherweise. Das heißt, es wird gesteuert, je nach Befinden. Das heißt Empfindungsleib. Leib, weil das ein fix und fertiger Mechanismus ist, eingerichtet. Deshalb heißt es Leib. Form, Form, Reaktionsform ist das. Nun, von oben kommt das Selbst oder das geistige Wesen des Menschen, das besteht aus freien Kräften. Ja? Keine Form. Durch die Verbindung aber passiert etwas, was auch bei Steiner sehr eingehend beschrieben wird, nämlich dass aus den Leibern Kräfte frei werden. Einfach mit der Zeit. Sie kennen diese 7-jährige Meilensteine, das kennen wir. Ja, also die zweiten Zähne, die kommen noch aus dem Lebensleib, werden sie geschafft, die dritten nicht mehr. Das kommt aus anderer Richtung, die dritten Zähne. Und weil die zweiten mit den zweiten Zähnen ein Teil des Lebensleibes frei wird, ist das ein Zeichen der Schulreife, ein Zeichen. Diese frei gewordenen Lebenskräfte, die kann dann der Lehrer beschäftigen. Dadurch wird zum Beispiel das Kind unterrichtbar und erziehbar, wenn eine Pflanze nie ist, obwohl sie auch eine Lebenszeit hat. Das ist natürlich ein Meilenstein, denn wir wissen auch, dass diese Freiwerden der Kräfte von allen Leiblichkeiten, also vom physischen, aus dem physischen Leib, Willenskräfte aus dem Empfindungsleib, fühlende Kräfte aus dem Lebensleib, Lebenskräfte frei werden von Anfang an. Nach der Geburt unmittelbar beginnt dieser Prozess. Endet bei dem Tod, da wird alles frei. Ja. Aber wir wissen das zum Beispiel daraus, dass das Kind jegliche Sprache als Muttersprache sich aneignen kann. Das ist nicht vererbt. Beim Tier ist das vererbt. Ja. Die Töne, die Ton, die, wie sagt man das? Wie ein Hund bellt, das ist total vererbt. Das braucht der Hund nicht hören, wie die Ahnen das machen, auch die Vögel nicht. Bei Menschen braucht der Mensch hören, wie die Umgebung spricht und wie sie spricht, das wird die Muttersprache, total unabhängig von Vererbung. Eine der nicht vererbten Sachen. Und weil das so ist, das heißt, die müssen schon sehr viele Empfindungskräfte, Willenskräfte und Lebenskräfte frei sein beim Spracherwerb. Sonst könnte das nicht beliebig sein, die Muttersprache. Beliebig, ich meine, wie die Umgebung spricht. Sonst würde das bestimmt sein durch die Ahnen, durch Vererbung. Ist es nicht, gar nicht. Ja. Es werden andere Kräfte frei und diese Kräfte sind Erkenntniskräfte, schöpferische Kräfte, Liebeskräfte, also alles positiv. Nur kommt jetzt etwas ins Spiel und das ist, dass das Kind, der Mensch, lebt in einer Umgebung. Diese Umgebung ist egoistisch. Das Kind ahmt nach. Das Kind ahmt nach. Das ist nicht eine Nachahmung, die bewusst ist. Also das Kind beobachtet den Vater, dann ahmt es nach. Das ist nicht der Fall. Das Kind ahmt total überbewusst nach. Und vielleicht probieren wir das gleich. Das pflege ich immer zu tun, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie das Kind nachahmt. Nämlich Auf einem Gebiet bleiben wir nachahmende Kinder. Das ist das Gebiet des Sprechens und Singens. Und das bedeutet, dass wenn ich Ihnen jetzt ein nie gehörtes Wort, zum Beispiel ein indianisches Wort, vorsage, Sie können das auf Anhieb nachahmen. Ja? Verständlich? Wollen wir es probieren? Oh. Ich suche mal ein schönes Wort. Hexeiser.
Hexeiser.
Ja, fantastisch. Nur meine Frage kommt jetzt. Sie haben es hier gehört, durch das Ohr. Ja? Hier haben Sie es produziert. Woher wissen Ihre Sprachorgane, wie man ein nie gehörtes Wort, Klang, einen nie gehörten Klang, dass Sie durch das Ohr hören, wie entsteht es hier durch die Sprachorgane? Verständlich die Frage? Wie geht das? Ich gebe Ihnen eine Tonhöhe und Sie auf Anhieb reproduzieren Sie das. Stimmt. Woher wissen die Stimmbänder, was für Spannung sie annehmen müssen, damit das entsteht, was sie gehört haben? Woher wissen sie das? Jeder Sänger weiß das. Die Stimmbänder und der ganze Sprachorganismus ahnt beim Hören schon nach. Verstehen Sie das? En Miniatur. Nicht laut. Kinder ahmen laut nach. Jede Gesanglehrerin weiß, dass wenn sie in der ersten Klasse vor sind, die Kinder singen es sofort mit. Sie muss das abstellen. Jetzt hört mal zu. Ja. Weil die Kinder können das sofort auf Anhieb nachsingen, weil die Sprachorgane alles mitmachen. Sie machen auch mit, das können Sie beobachten, wenn Sie in Worten denken. Da bewegen sich also homöopathisch die Sprachorgane mit. Und wenn Sie hören, das Wort Hexeiser, das bedeutet geh weg. Bedeutet das. Und zwar ist das eine ausgestorbene Indianersprache aus Nordkalifornien. Ist ausgestorben im Jahre 1916, als der letzte Indianer dieses Stammes gestorben. Und so wie unsere Sprachorgane beim Hören schon nachahmen, so ahmt das Kind nach alles. Es ahmt nach die Egoität der Umgebung. Verständlich. Ja. Deshalb werden die Kinder egoistisch. Und das wird noch dazu verholfen dadurch, dass dem Kind begegnet etwas, was das Kind nicht mitmachen kann, nicht fühlen kann. Zum Beispiel, dass der Vater einen Wutausbruch zu Hause hat. Das ist für das Kind nicht nachvollziehbar. Ja? Die fühlenden Kräfte, die mitmachen, nachahmen würden, die werden zurückgewiesen, in sich gekehrt, und dadurch entsteht noch die Möglichkeit, dass ein Sich-Empfinden entsteht, was die Grundlage der Egoität ist. Heißt Autoperzeption. Nicht nur in der Kinderpsychologie. Wir wissen, dass die Autoperzeption dieser neuartigen Kinder mangelhaft ist gegenüber dem, was wie es normal, der Anführungszeichen, ist. Sie wollten etwas fragen oder sagen.
Ja.
an sich sind die Atmungskräfte ja Sympathiekräfte. Es ist erstaunlich für mich sozusagen, wenn diese Sympathiekräfte dann selber zu in ihrer Terminologie eben Formung.
Ja, das geschieht. Das geschieht.
Zu Formung
zunächst, ja. Zunächst ist da, ich habe das beschrieben in einigen Büchern, wir haben keine Zeit jetzt, das ganz genau durchzugehen, diese Sache. Aber es ist so, Sie sagen Sympathiekräfte, das sind Willenskräfte. Ja. Der ursprüngliche Wille ist der empfangende Wille. Empfangend heißt, der Wille geht nicht von da aus, sondern ich bringe etwas dem Willen entgegen, das von außen kommt, und dieser Wille lässt sich prägen. Selektiv, individuell selektiv. Der Steiner nennt das der umgekehrte Wille. Und dieser Wille ist der ursprüngliche Wille. Beim Kind ist das die Grundlage des ganzen Nachahmens. Wenn das Kind selektiv nicht alles ahmt das Kind nach, war diese Selektivität war ein Grund, warum die offizielle Kinderpsychologie auf die Idee gekommen ist, dass das Kind individuell ist von Anfang an, alles von Anfang an selektiv nachahmt und noch andere Sachen wurden beobachtet. Das heißt, nicht alles ahmt das Kind nach, was in der Umgebung passiert oder da ist, sondern es wählt. Es wählt. Und wie es dann auf das antwortet, was es hereinlässt, das heißt, was es nachahmt, das ist wieder eine individuelle Sache. Ja? Also das heißt, in einer Diebfamilie muss nicht unbedingt jedes Kind zum Dieb werden. Es könnte sein, dass einer von ihnen Polizist wird. Sogar wahrscheinlich. Also das ist so ein krasses Beispiel. Freie Kräfte kommen von oben, entstehen von unten, verbinden sich, und wenn jetzt diese freien schöpferischen Erkenntniskräfte, man kann das nicht genug positiv irgendwie ausdrücken, was für Kräfte das sind. Also das sind die besten Kräfte, unsere fröhlichen Kräfte, das heißt bei Rilke, unsere fröhlichen Kräfte, die, wenn sie nicht verwendet werden, auf positive Weise, dann werden sie zu unterbewussten Formen. Das ist die Genese dieses Unterbewussten. Das erste Unterbewusste ist das Mich-Empfinden, körperliche Mich-Empfinden. Das Nicht-Erkennen, glauben Sie das ja nicht. Wenn Sie da hineinschauen in diese Sache, das ist nicht sehr bekannt. Man spricht über Autoperzeption und meint damit diese Empfindung, aber die ist nicht erkennend. Beispiel, wenn Sie Bauchweh haben, daraus erkennen Sie nicht, wie der Magen oder die Gedärme aussehen. Verstehen Sie das? Das wäre Erkennen. Keineswegs. Wenn Sie Kopfweh haben, das Einzige, was Sie da erkennen, das ist nicht leer, diese Schale da. Da ist etwas drin, das kann wehtun. Aber wie das Gehirn aussieht, darüber keine Auskunft durch Kopfweh. Das ist die, wie sagt man, die Fleischhauer-Methode. In zwei schneiden und dann schauen. Was ist da drin? Ja. Also deshalb dieses Mich-Empfinden, auch was wir so unsere Körperempfindung nennen, das ist nicht erkennend. Verstehen Sie das? Das ist eine sehr dumpfe Sache, als ob der Körper umgeben wäre von einer Empfindlichkeit, Empfindsamkeit, die aber nicht erkennend ist. innerhalb des Körpers bemerken wir nur die Sachen, wenn sie nicht richtig funktionieren. Solange richtig solange die Leber richtig funktioniert, haben wir keine blasse Ahnung, dass wir überhaupt eine Leber haben. Ja, das muss sezieren, aufgeklärt werden. Das ist die versteckteste Ecke der Welt, was innerhalb der Haut ist. Ja, das ist überhaupt nicht das Gebiet der Autoperzeption. Aber aus diesen freien Kräften entsteht das, was wir das Unterbewusste nennen, muss auch entstehen, wie das richtig gesagt haben, denn dadurch kommt der Mensch zum ersten Selbstbewusstsein. Ja. Woher beginnt ich zu sagen? Was meint das Kind mit ich? Die Leiblichkeit. Diese Empfindung meint es. Nichts anderes. Meint das Kind, wenn es beginnt mit 2,5 Jahren, beginnt es so ich, mich zu sagen, ich, mich, meins, mir und anstatt den Namen. Ja. Wie die Indianer in Karl Mays Jugendromanen, die sprechen auch in dritter Person. Winnetou ist ein Freund. Woher er das wusste, das ist ein Rätsel.
Ja. Ich habe noch Schwierigkeiten zu verstehen, wie dieses Unterbewusste von oben geformt wird, weil ich auch dieses Unterbewusste mit den Organen in Verbindung setze, auch mit diesem ganzen ätherisch-leiblichen Strom, der auch die Gefühle und die Gedanken und die Willensimpulse beeinflusst.
Ja, ich kenne das nicht so. Ja, deshalb ich verwende auch nicht oder sehr sparsam solche Ausdrücke, weil wenn wir das ein bisschen kratzen, dann kommt zum Vorschein, dass wir überhaupt keine blasse Ahnung haben, was das ist. Wenn man es nicht erfährt, lieber nicht darüber sprechen. Aber was hier wichtig ist bei der Bildung, das ist, diese freien Kräfte zunächst, die sind positive, schöpferische Erkenntniskräfte. Solange sie das bleiben, bleiben sie frei. Ja? Zu etwas zu schaffen, kann man nur mit freien Kräften, nicht mit geformten Kräften. Auch erkennen. Wenn jetzt aber diese Kräfte nicht entsprechend angewendet werden, dann gerinnen sie in nicht bedeutenden, nicht sinnvollen Formen. Dieselben Kräfte. Sie kommen nur insofern von oben, dass sie sagen von oben, ich bin da auch nicht so ganz, ist auch nicht so ganz eindeutig. Kräfte werden frei aus den Leiblichkeiten, auch, ja. Und diese Kräfte können sich in Komplexe, in Gewohnheiten, in Haftungen, in Zwangsgedanken oder Zwangstun, wie heißt das? Zwangshandlungen formen. Ja, das sind dieselben Kräfte, nur jetzt sinnlose Formen angenommen. Die sind irreversibel, das heißt, aus dem kann die dort in solchen Formen gefangene freien Kräfte, für früher freien Kräfte, können nicht heraus. Ist das verständlich? Mhm. Deshalb bleiben sie. Wie das heraus kann, wie man sie befreien kann, ist eine weitere Frage. Eigentlich wäre die Grundfrage einer Therapie oder einer Psychologie. Ja.
Also ich habe jetzt wirklich die Frage, dass sich das Unterbewusstsein auch anders darstellt, als es sonst in der Psychologie getan wird. Also ganz anders. Nicht,
Nicht ganz.
Also für mich ist zum Beispiel die Frage, sind im Unterbewussten, so wie ich das jetzt verstehe, nur Kräfte, die also nicht kommunikativ, nicht vernünftig, nicht sinnvoll sein?
Ja. Die Formen, nicht die Kräfte, die Formen sind so.
Wenn aber doch Gewohnheiten entstehen, durch aus freien Kräften, Gewohnheiten brauchen wir doch zum Leben.
Ja.
Wenn die im Unterbewussten jetzt sind, sind sie doch keine...
Wir brauchen gute Gewohnheiten.
Ja, eben.
Ja. Das ist mir auch dann fraglich. Also beim Kind brauchen wir gute Gewohnheiten. Wir verhelfen das Kind dazu. Diese Gewohnheiten sind aber nicht zum größten Teil nicht unterbewusst. Ja? Sie haben Sinn. Jeden Abend putze dir die Zähne. Ja, das ist nicht eine unterbewusste Form. Unterbewusst ist Egoität. Unterbewusst ist Haftungen, Drogen, Süchtigkeit. Unterbewusst sind die Süchtigkeiten. Wir haben ungeheuer viele Süchtigkeiten. Wenn wir es bemerken wollen, das sind unterbewusste Kräfte, unterbewusste Formen.
Ja, aber dann würde doch das zum Beispiel das kollektive Unterbewusste für Sie jetzt gar kein, also gar
ja,
keine
also,
Bedeutung haben.
Was, doch, ich waren Sie gestern da?
Ja, aber das war alles, es war so angerissen, dass ich jetzt sagen könnte,
ja.
Das habe ich jetzt
also verstanden. Unterbewusste, kollektives Unterbewusste, wie das der Jung
ja.
Fordert, das ist meiner Ansicht nach nicht kollektiv, sonst würde er es nicht bemerken. Und wir würden es auch nicht bemerken. Kollektiv ist, was wir nicht bemerken. Zum Beispiel, wir bemerken nicht, und auch wenn wir es bemerken, bleibt es so, das hat jemand heute oder gestern schon sehr richtig gesagt, wir bemerken, dass wir die Welt auf eine dualistische Weise erleben. Ich bin hier und dort ist die Welt. Und zwar unabhängig von mir. Das ist kollektiv unterbewusst. Ja. Das ist, man kann es zum Bewusstsein bringen, viele Philosophen haben das getan, mit ungeheuer wenig Erfolg. Das heißt, das änderte an der Sache nichts. Wie es auch bei uns das nichts ändert. Wir können einsehen, dass das Unsinn ist. Können Sie mir etwas sagen, was nicht im Bewusstsein ist oder war? Nur los. Kein Getümmel. Können Sie mir sowas sagen? Nein. Ja. Aber daraus würde folgen, ja, die Welt und unser Bewusstsein ist eins. Empfinden wir das? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Das ist kollektives Unterbewusste. Auch die kollektive Erkrankungen des Denkens, zum Beispiel die heute gänglichste Philosophie ist Skeptizismus. Das bedeutet, man kann gar nicht sicheres Wissen erlangen. Hören Sie das? Es gibt kein sicheres Wissen. Muckt nicht jemand auf jetzt gleich?
Ja, dann kann das auch falsch sein vorher.
Ja, ja, sehen Sie, ja, sofort. Dann, wenn das so ist, ist auch diese Aussage nicht sicher. Und wenn sie nicht sicher ist, dann hat sie nichts gesagt. Alles ist nur relativ. Naja, auch das. Ja. Hebt sich auf, sofort. Wusste der Steiner haargenau, dass das so ist. Hat einmal eine Bemerkung gemacht, wenn eine Theorie auf sich selbst nicht anwendbar ist, dann stimmt etwas nicht. Ja, das ist es. Ja. Das sind zum Beispiel diese Nicht-Bemerkungen, ja, dass man ohne weiteres so denkt, alles ist relativ, nur eben, was ich jetzt gesagt habe, nicht, das bemerkt man, kollektiv unterbewusst. Das. Ja. Das sind die wirklich kollektiv. Das, was bei Jung kommt, da brauchte ich eine Viertelstunde, das zu erklären. Das sind alte menschheitlich-kulturelle Erziehungs, Figuren oder Gestaltungen, die einmal den Menschen herangebracht waren wie die griechischen Götter. Wenn heute das Ziel war, die zu verinnerlichen, ja, verstehen Sie, Christentum war die Verinnerlichung der ganzen Götterwelt. Wenn das heute noch auftaucht bei einigen, das heißt, bei diesen Menschen war diese Verinnerlichung nicht geschehen oder nicht richtig geschehen oder halbwegs geschehen, das. Ja. Dazu kommt noch vieles, was ich da zu sagen hätte über die jüngste Geschichte.
Ja. Jetzt einfach nur eine Frage, diese unterbewussten Formen würde bei einer Psychose, wenn Wahnwille auftreten, das auch unter diesen Begriff fallen, unterbewusste Formen, die aus der Egoität.
Nein. Also da, wenn wir jetzt Psychose einbeziehen, machen wir das nach der Pause.
Ja. Ja.
Also Sie beginnen mit Psychose.
Ja.
Gut, wie lang? Pause?
Ja, 30 Minuten.
Sagen wir 20. Dann werden es 30.